Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und sie hält allem stand. Die Liebe, sie hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und ich dachte wie ein Kind. Und als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann sehen wir uns von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe.
Ich würde gerne noch beten. Jesus Christus, der du bist derselbe, gestern, heute und auch morgen. Hier sind wir als Gemeinde, wir wollen dich hören. Begegne uns, wir freuen uns auf dich. Amen. Ihr könnt die Folie anzeigen mit den 4 Punkten. Ich habe euch heute zum Thema lieblos, Fragezeichen, lieblos, Ausrufezeichen, 3 Punkte mitgebracht. Und zwar seine Liebesweise, meine Lebensweise und unsere Teilweise. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet. Ich kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich mit meinem Leben dahin zu geben. Aber wenn ich keine Liebe habe, dann habe ich nichts. Was eine gewinnbringende Anspruchsvorstellung von Paulus hier im 1. Korintherbrief 13. Prophetie, Hingabe, Geistesgaben, das sind doch Dinge, nach denen wir streben sollen. Geistesgaben, Prophetie, Hingabe, das sind doch perfekte Sachen, die einen guten Christen ausmachen. Ein Ideal, diese Vorstellung, wow, wenn ich das könnte. Also warum kommt Paulus nach dieser Einleitung mit der Liebe um die Ecke? Diese Liebe, die er über alles drüber stellt. Warum macht er das? Und auch wenn wir in den Kontext schauen, in Kapitel 12, da finden wir dieses schöne Sinnbild von dem einen Leib und viele Glieder. Damit ist Christus gemeint und wir als Gemeinde. Und dann steht da geschrieben, ja, egal ob du ein Fuß bist oder eine Hand, wir brauchen uns gegenseitig. Egal ob du Auge bist oder Ohr, wir brauchen uns gegenseitig. Denn wie sollte jemand hören, der nur Augen hat? Oder wie sollte jemand laufen, der nur Hände hat? Übertragen heißt das also, egal ob du heute Kigo machst, ob du Stuhlsteller bist, ob du Technik machst oder Kaffee kochst. Wir brauchen dich. Und so schön wie dieses Sinnbild klingt mit diesen Gliedern und wir gehören ja alle dazu, Da ist dieser eine indirekte Appell. Finde deinen Platz, finde deine Aufgabe. Denn wir lesen in Kapitel 12, Vers 28, und Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgabe zugewiesen. Diese eine Aufgabe. Und im besten Fall, wenn ich jetzt mal so als Mensch darüber nachdenke, dann sollte das doch sein, Prophetie, Hingabe, Geistesgaben, das will ich doch. Danach sollte ich doch streben. Also warum kommt Paulus jetzt mit dieser Liebe? Diese Liebe, die so unscheinbar ist, die so unerwartet dasteht, die unbegreiflich ist. Was bringt mir diese Liebe? Und Paulus bleibt knallhart. Für ihn ist die Liebe die beste Weise. Und er führt das noch weiter. Bist du lieblos? Fragezeichen. So bist du nichts. Und ich betone das nochmal, du bist nicht einfach nur weniger wert oder irgendwie schlechter. Du bist nichts. Du bist nicht existent. Also was ist diese Liebe eigentlich? Wo begegnet dir dieses Wort Liebe? Und ich habe mal drüber nachgedacht, vielleicht wirst du von deinen Eltern geliebt. Vielleicht bist du in einer festen Beziehung und liebst deinen Partner. Vielleicht liebst du dein Handy, deinen Thermomix oder dein Auto. Vielleicht hast du auch gestern einen schönen ARD-Film, Romanz-TV oder Rosamunde Pilcher oder was auch immer da läuft, geschaut und hast dir gedacht, wow, was eine Liebe, wie die sich da verlieben. Und über diese Liebe, über die wir heute sprechen wollen, die geht über all dies hinaus. Denn wir reden heute über die Liebe Gottes. Oder, wie ich es überschrieben habe, über seine Liebesweise. Und ich lese nochmal aus dem ersten Korintherbrief vor, was die Liebe ist. Alle Attribute, die die Liebe von sich hält. Und ich lade dich ein, mach deine Augen zu und genieß das einfach mal. Die Bibel schreibt, die Liebe ist geduldig. Gütig ist die Liebe. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand, sie hört niemals auf. Und ich habe verschiedene Leute gefragt, was sie denken, wenn sie das lesen. Und es haben sich so zwei Gruppen herausgestellt. Die einen sagen, wow, wie schön, ich kann es gar nicht fassen, ich kann es nicht greifen, aber wenn ich das höre, dann kriege ich Gänsehaut. Und die andere Gruppe, sie hat gesagt, Mareike, ist die Liebe eigentlich dumm? Ich so, was hast du gesagt? Ja, ist die Liebe dumm? Ich war total irritiert von dieser Aussage oder von dieser Frage. Und je mehr ich aber darüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, ich kann es nachvollziehen. Denn was ist das für eine Liebe, die alles glaubt? Eine Liebe, die alles erträgt? Unser Denken, unser menschliches Denken wäre ja eigentlich so, ja, ich glaube dir bei was, aber vielleicht auch nicht alles. Ja, ich kann dir da helfen nächste Woche, aber nur, wenn du mir darauf hinhilfst. Ja, ich höre mir deine Probleme an, aber manches ist mir echt zu arg. Also ich halte das doch nicht alles aus. Und wir Menschen, wir sind da begrenzt. Wir sind an Bedingungen geknüpft. Und das ist ja auch total gut, weil wir schützen uns damit selbst vor Missbrauch. Und das ist Angst und das ist auch gut, also dass wir Menschen das können, zu sagen, nee, das ist mein Aber, das kann ich nicht. Also warum ist die Liebe so dumm? Warum ist die Liebe so dumm, wenn sie sich für alles ausnutzen lässt, wo wir doch sagen würden, du spinnst doch. Als ob ich mir das jetzt nochmal gebe. Warum ist die Liebe so dumm? Und um das zu beantworten, schauen wir ein bisschen ins Griechische. Und ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das, ich sage es nochmal, damit wir alle auf einem gleichen Stand sind. Im Griechischen gibt es drei verschiedene Arten von Liebe. Es gibt die freundschaftliche Liebe, also dieses Geben und Nehmen, was ich gerade eben beschrieben habe, auf Augenhöhe. Es gibt die Liebe, die nach Sexualität verlangt, also die sexuelle Liebe. Und es gibt die göttliche Liebe. Agape steht da im Griechischen. Und das ist die selbstlose Liebe. Die grenzenlose Liebe. Und wie ist wichtig, wenn ihr diesen Text auch später irgendwann mal anders lest oder gleich, wenn ihr nach Hause kommt und sagt, oh, ich will noch mal über diese Predigt meditieren, über diesen Text, dann steht da Agape im Griechischen. Und das ist die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe, die selbstlos ist und grenzenlos. Und ja, diese Liebe, die ist wirklich abnormal. Und die widerspricht unserem gesellschaftlichen Norm. Wo wir sagen, ja, ich gebe dir das. ich gebe dir das, aber ich will auch was von dir nehmen, nur wenn du mir was zurückgibst. Oder wenn wir heutzutage überhaupt gar nicht mehr geben, sondern nur noch nehmen, nur noch konsumieren. Dann ist da Gottes Liebe ganz anders. Gott sagt nicht, ja, aber ich gebe dir das und du gibst mir was zurück. Sondern Gott sagt, ja, Amen, so soll es sein. Diese Liebe, die schenke ich dir. Gottes Liebe ist grenzenlos und bedingungslos. Diese Agape, merkt euch das. Und ich will es nochmal auf den Punkt bringen, was mich daran so fasziniert, an dieser Liebesweise. Gott sagt nicht, du machst so tolle Taten hier auf dieser Welt, du spendest viel, du lebst Gastfreundschaft, du betest dreimal am Tag und deshalb liebe ich dich. Das sagt Gott nicht. Und Gott ist auch nicht mein Gott, weil er sagt, ja, du musst dir deinen Platz bei mir verdienen, so wie in jeder anderen Religion. Du musst irgendwie zu mir hochkommen. Und Gott ist auch nicht nur mein Herrscher, weil ich mein Leben so gut beherrschen würde. Nein, Gott überschreitet dieses ferngedachte Bild radikal, weil er wird selbst nahbarer Mensch und er tauscht seine Perfektion gegen unsere elende Fehlbarkeit. Er tauscht seine Perfektion gegen meine Fehlbarkeit. Und was ist das für ein Tausch? Um das mal irgendwie weltlich, ja, zusammenzufassen, habe ich gedacht, Gott sagt, schenk mir dein kaputtes Tastenhandy und ich gebe dir ein neues iPhone 17. Oder schenk mir deinen kaputten Handrührer und ich schenke dir den neuesten Thermomix. Oder gib mir deinen kaputten VW-Golf und ich schenke dir einen Porsche. Gott handelt hier wirklich unscheinbar, unerwartet und unbegreiflich, dieser Tausch. Und diese drei Sachen, unscheinbar, unerwartet, unbegreiflich, das habe ich vorhin auch zu der Liebe gesagt, die so plötzlich um die Ecke kommt von Paulus. Und das nicht ohne Grund. Denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Liebe ist Wesen Gottes und Gottes Wesen ist Liebe. Wir können es nachlesen in 1. Johannesbrief 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Und das heißt, wir können immer nur Liebe denken aus Gott heraus. Also nicht, weil ich liebe und das ist die Liebe, sondern weil Gott liebt. Kann ich überhaupt Liebe greifen? Und bin ich überhaupt in der Lage, selbst zu lieben, weil Gottes Wesen Liebe ist? Also wir haben hier im 1. Korintherbrief, Paulus stellt Gottes Liebesweise dar und gleichzeitig stellt er unsere Lebensweise dar, beziehungsweise die von den Korinthern. Denn er kritisiert die Korinther, weil die haben sich nicht an die Regeln gehalten, die haben sich nicht geliebt. Und er schreibt da, was die Liebe nicht ist. Die Korinther, die eifern, die prahlen, die spielen sich auf, die sind unverschämt, die sind egoistisch, die sind reizbar, die sind nachtragend und die sind schadenfroh. Das sind die Korinther. Und ich glaube nicht, dass wir auch das alles sind. Aber ich glaube, durch die Lebendigkeit der Bibel und den Aufschluss des Heiligen Geistes ist es unsere Pflicht, das ernst zu nehmen und auf unser Leben zu reflektieren und uns zu fragen, was davon hat was mit meiner Welt zu tun, mit unserer Gemeinde und mit mir selbst. Und ich habe euch einfach mal was mitgebracht, was so meine Zuschreibungen sind, wo ich mich da sehe. Vielleicht könnt ihr die nächste Folie nehmen. Meine Lebensweise. Ich lache gerne über andere. Ich habe in meiner Schule immer die Leute ausgelacht, die nicht in meiner Freundesgruppe waren, die vielleicht ja, was Falsches im Unterricht gesagt haben. Ich bin inkonsequent, wenn es um To-Dos geht. Ich schiebe alles auf und am Ende des Tages mache ich es doch nicht. Ich bin oft egoistisch. Obwohl ich schon so privilegiert lebe, will ich die Sachen für mich behalten. Und als wäre das nicht schon genug, begehre ich noch andere, die mehr haben. Und ich bin eifersüchtig. Ich bin eifersüchtig, wenn es um Beziehungen geht, um Freundschaften, wenn mir irgendwas nicht so passt, wie ich es gerne hätte. Und ich will dir gerne jetzt eine Minute geben, um nachzudenken, wie ist meine Lebensweise? Wo sehe ich mich da eigentlich? Wie es bei den Korinthern geschrieben ist oder wie ich es jetzt hier geschrieben habe. Wie ist meine Lebensweise, die nicht Gottes Liebesweise entspricht? Eine Minute für dich. Wenn Paulus hier meine Lebensweise sehen würde, dann würde er sagen, Mareike, du bist lieblos. So ist nicht die Liebe. Alles, was da steht, so ist nicht die Liebe. Und nun kommen wir zu der Frage, die so unangenehm ist, die ich am Anfang schon angeschnitten habe. Was ist denn nun, wenn ich lieblos bin? Wenn ich die Liebe nicht habe und nichts bin? Bleibt diese Liebe unantastbar für mich, für diese Gemeinde und für die Welt? Nein. Eine Antwort ist nein. Und das ist die Antwort. Nein durch Jesus Christus selbst. Und ihr könnt die nächste Folie einmal weitergehen. Weil Jesus Christus die Personifikation der Liebe ist, steht er oder er hängt am Kreuz mit diesen offenen Armen. Und er sagt, Jesus, ja, Mareike, du bist lieblos. Aber ich liebe dich groß. Und ihr könnt es sehen, da steht immer noch, ich lache, ich bin inkonsequent, ich bin egoistisch, ich begehre und ich bin eifersüchtig. Aber Jesus streckt seine Arme aus am Kreuz und er hält auf der einen Seite meine lieblose Lebensweise, aber er hat auf dieser anderen Seite seine liebgroße Liebesweise. Und die vereint sich dort. Und deshalb kann die Liebe dann strahlen. Und wir können es nachlesen in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet sind, das ewige Leben haben. Jesus hängt da mit offenen Armen am Kreuz. Und ich kann sagen, ja, ich bin lieblos. Aber Jesus liebt mich groß. Und es gibt keine lieblose Lebensweise, die vergleichbar ist mit seiner liebgroßen Liebesweise. Wenn du jetzt sagst, ja, Mareike, du lachst nur Leute aus, du bist inkonsequent, aber was ich mache, ist viel schlimmer. Ich klaue, ich betrüge, ich habe jemanden umgebracht, was auch immer. Dann sage ich dir, keine lieblose Lebensweise ist vergleichbar mit seiner liebgroßen Liebesweise. Er hat dafür alles schon bezahlt, mit seinen offenen Armen. Und ich habe ein Gebet formuliert, was auf der nächsten Folie ist, wo ich etwas eingesetzt habe, was für mich persönlich ein Ding ist, und zwar Egoismus. Und ich lade dich ein, das gemeinsam mit mir zu beten und in diesen Klammern, wo bei mir Egoismus steht, dein persönliches, wo du gerade drüber nachgedacht hast, das zu beten. Lass uns das zu einem gemeinsamen Gebet machen. Jesus, der da hängt mit offenen Armen, der beides trägt und wo es vereint ist, deine Lebensweise, aber seine Liebesweise, die über alles strahlt. Ich bin lieblos, aber Jesus liebt dich groß. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, hier bin ich mit meinem Egoismus. Ich weiß, du liebst mich und ich möchte in deine offenen Arme laufen. Bitte vergib mir dort, wo mein Leben nicht von deiner Liebe gefüllt ist. Und hilf mir, deine Liebe zu leben. Amen. Seine Liebesweise spiegelt sich in unserer Lebensweise. Wie großartig ist das? Was haben wir für einen Gott? Halleluja. Das ist so cool. Und ich möchte noch einen letzten Punkt machen, und zwar unsere Teilweise. Weil ich glaube, wir sollten nicht dabei stehen bleiben, dass sich Gottes Liebesweise in unserer Lebensweise widerspiegelt, sondern wir sollten auch daraus überlegen, was bedeutet das jetzt für unser Teilhaben? Und es ist gegliedert in wir sind Teil und wir haben Teil. Und das erste haben wir schon gehört, wie in Kapitel 12 steht, wir sind Teil. Wir als Teil von ihm, dieser Leib und die vielen Glieder. Wir sind seine Mitarbeiter, Mitarbeiter am Reich Gottes. Und das nicht, weil Gott uns braucht, weil er sagt, oh, Lena, du bist so krass oder Annette, du hast so tolle Begabung da, sondern weil er uns will, weil er dich will. Weil er dich gebrauchen möchte. Und da ist es egal, ob du Kopf oder Fuß bist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist egal, ob du im Kindergottesdienst mitarbeitest, ob du die Technik machst oder ob du Moderation machst. Du wirst gebraucht. Wir sind nicht gleichartig, aber wir sind gleichwert. Gleichwert als Mitarbeiter Gottes. Und wenn du schon eine Aufgabe hier in der Gemeinde hast, dann ist es richtig cool. Und ich will dich trotzdem ermutigen, probier nochmal was anderes aus. Vielleicht gibt es da eine neue Option und denkst dir, ja, warum nicht? Einfach mal mutig sein. Oder wenn ihr junge Menschen habt in dieser Gemeinde, das ist Jüngerschaft, Leute. Was müssen wir machen? Danach sollten wir leben. Jüngere Menschen zu befähigen. Ich sehe da was in dir. Ich sehe da etwas, deine Aufgabe. Das könnte was für dich sein. Du hast vielleicht noch gar keine Ahnung, dass es was für dich ist. Aber ich sehe dich dort. Also komm, wir probieren das gemeinsam aus. Ich nehme dich an die Hand. Das ist Jüngerschaft. Davon lebt diese Gemeinde. Davon sollte die Gemeinde leben, damit wir weiterhin wachsen und jeder seine Aufgabe findet, wo er Mitarbeiter im Reich Gottes sein kann. Das zweite ist, wir haben Teil. Wir können im 1. Korinther Vers 12 lesen, Kapitel 13. Jetzt erkennen wir nur Bruchstücke, aber dann werden wir vollständig erkennen. Und wir werden sehen von Angesicht zu Angesicht. Was bedeutet das? Jetzt erkennen wir nur Bruchstücke. Gott offenbart sich uns. Gott offenbart sich uns teilweise. Und das könnt ihr euch so vorstellen wie ein Kuchen. Ein Kuchen, der komplett ist. Und wir bekommen davon ein Stück ab. Ich habe das als Bild mitgebracht. Ich habe hier ein Stück Kuchen, weil Gott sagt, ich will, dass du teilhast. Und deshalb gebe ich von meiner Offenbarung, von mir selbst, Gott selbst offenbart sich dir und gibt dir immer wieder so Offenbarungskuchenstückchen, die dein Leben bereichern, die dich ermutigen, die dich hoffen lassen. Und irgendwann werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Vielleicht sagst du jetzt auch, ich will doch jetzt schon von Angesicht zu Angesicht sehen. Warum kriege ich denn jetzt nur so ein Kuchenstück? Ich will doch die ganze Offenbarung, ich will doch Jesus ganz greifen können. Und da muss ich dir sagen, es ist diese Spannung, die wir haben von schon jetzt Kuchenstücke und irgendwann den ganzen Kuchen am Tisch Gottes im Himmelreich, den wir komplett sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Was ein Privileg, dass Gott sich uns überhaupt offenbart, dass wir von diesen Offenbarungskuchenstücken teilhaben dürfen. Und dabei ist es mir nochmal wichtig zu sagen, es ist egal, ob das so ein großes Kuchenstückchen ist oder ein kleines. Ob es diese Durchbruchmomente sind, diese 180-Grad-Drehungen, wo du sagst, Jesus ist mir gerade in einem Traum begegnet und ich bin total verändert. Oder es vielleicht auch nur ein Lächeln auf der Straße ist. Das sind auch Offenbarungskuchenstückchen. So offenbart sich Gott dir, ganz egal, welche Größe dieses Kuchenstückchen hat. Also wir haben Teil an Gottes Offenbarung. Was ein Privileg. Und ich will dich ermutigen, Caro hat für uns alle so einen Kuchen gebacken, dass wir im Anschluss dieses Gottesdienstes so ein Kuchenstück essen und uns gegenseitig davon erzählen, was wir für Offenbarungskuchenstückchen von Gott erhalten. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, was wir erleben. Uns nicht verurteilen, sondern wirklich erzählen, hey, ich esse diesen Kuchen jetzt und ich erzähle dir, wo Gott mir begegnet ist, wo Gott mir sich offenbart hat. Und wer weiß, vielleicht, um in dieser Kuchenmetapher zu bleiben, ist es dann auch ein sahniger Bienenstich für so einen trockenen Marmorkuchen. Und wir können richtig ermutigt sein, davon aufgetankt aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen. Und ich möchte diese Predigt schließen mit dem letzten Vers des Korinther-Kapitels, nur in anderer Reihenfolge. Denn es sind Liebe, Glaube und Hoffnung, die am Ende bleiben. Aber es ist die Liebe, die über allem steht. Amen.